Werte Hörer, was wurde beim NATO-Gipfel in Ankara besprochen? Wie soll das Informationsfreiheitsgesetz geändert werden? Und wie geht es weiter in der Straße von Hormus? Das und vieles mehr gab es in dieser Woche in Kontrafunk aktuell und 1820. Mein Name ist Robert Meyer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick. Die Situation im Iran bleibt weiterhin angespannt. Wie sie sich entwickelt und wie es dem iranischen Volk ergeht, fragten wir den gebürtigen Iraner Farzin Banki, emeritierter Professor für Bildungsphilosophie an der Uni Zürich.
Eine verlässliche Aussage über die Zivilbevölkerung ist sehr schwer möglich, aber ich habe so meine eigenen Kontakte und über die kann ich Ihnen natürlich schon einiges erzählen. Die Menschen tragen eigentlich eine doppelte Last. Nämlich den Krieg von außen und die Gewalt des eigenen Staates von innen. Und wer die Bomben überlebte, fand sich im Terrorraum wieder eigentlich. Amnesty dokumentiert seit Kriegsbeginn rund 6000 willkürliche Festnahmen und mindestens 41 politische Hinrichtungen. Aber was ich sonst so höre von Freunden und Bekannten, die Versorgungslage ist sehr schlecht, die Preise steigen in den Himmel, die Leute trauen sich kaum noch auf die Straße, nur zu wichtigen Besorgungen und bleiben in der Regel zu Hause. Dieser US-Luftangriff auf eine Schule in Minab Ende Februar, da gab es 168 Tote, darunter über 100 Kinder. Und nach Angriffen auf die Infrastruktur waren an der Südküste in der Provinz Hormuzgan, das ist unten am Golf, über 20.000 Menschen ohne Trinkwasser bei weit über 30 Grad. Also selbst in Teheran, der Hauptstadt, ist es nicht sehr angenehm, wenn immer wieder der Strom ausfällt oder das Wasser abgestellt wird. Also der Zivilbevölkerung geht es entsprechend. Der Krieg diente dem Regime, wenn wir das so zusammenfassen wollen, als Deckmantel. Unter ihm wurde die Repression beschleunigt. Der Krieg hat nur sichtbar gemacht, was längst zerrüttet war. Und das Regime hat mit dem Internet zugleich die eigene Wirtschaft abgeschaltet. Der Blackout, den sie da selber eingeleitet haben, kostete nach Angaben des eigenen Kommunikationsministers 35,7 Millionen Dollar täglich, mit indirekten Kosten 70 bis 80 Millionen pro Tag, wohlgemerkt. Und der Onlinehandel brach um 80% ein. Dazu Dürre und Wassermangel, natürlich die versprochenen Hilfen, 300 Milliarden Wiederaufbauplan, 24 Milliarden aus eingefrorenen Geldern stehen auf dem Papier. Teheran wartet aber bis heute noch auf die erste Tranche von 6 Milliarden. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann kann man nur sagen, die Not ist an der Oberfläche Kriegsfolge, in der Tiefe ist sie Systemfolge, also hausgemacht. Der Reiseverkehr tröpfelt mehr, wenn man so sagen will. Meistens läuft es über die Türkei. Entweder mit Autobussen oder aber auch jetzt neuerdings auch wieder mit Fliegern. Monatelang wussten Familien in der Diaspora nicht, ob ihre Angehörigen noch leben. Ein Staat, der 90 Millionen Menschen zum Schweigen bringt, nimmt sie als Geiseln und die Angehörigen draußen gleich mit. Die Anrufe ins Ausland funktionieren teilweise wieder. Alle Kanäle bleiben gedrosselt und vollständig überwachbar. Das ist, was man dazu unbedingt sagen muss. Und wenn Sie wollen, alles zusammengefasst, die Verbindung kehrt zurück als überwachtes Privileg.
Funktioniert das Internet wieder?
Das Internet läuft wieder. So wie ich es selber auch festgestellt habe, sind die Kanäle auf Telegram wieder voll da und über WhatsApp können die Leute sich wieder mit dem Ausland unterhalten, sogar telefonieren. Insofern ist da einiges freigegeben worden, aber ich befürchte, dass das kontrolliert vor sich geht. Das heißt, das Regime hat bewiesen, dass es ein Land von 90 Millionen digital auslöschen kann. Wer das einmal bewiesen hat, kann es wiederholen. Die Drohung bleibt im Raum, auch wenn das Netz wieder läuft. Der längste landesweite Internetausfall, der je in einem Land registriert wurde, das muss man sich nur vorstellen, nämlich 88 Tagen. Jedenfalls Berichte über importierte chinesische Technik für eine dauerhafte Kontrollarchitektur, ein sogenanntes Kaserneninternet, wenn Sie so wollen. Der Zugang wird vom Grundrecht zum geprüften Privileg. alles, was ich Ihnen hier gesagt habe, auch die Wiederherstellung ab dem 25., 26. Mai auf Anordnung des Sekretariats gegen den Widerstand der Revolutionsgarden, langsam und gefiltert. Alles das klingt jetzt in den Ohren der Benutzer wie ein Privileg. Wenn ihr brav seid, dann könnt ihr weitermachen und wenn nicht, dann können wir das jederzeit. Wie ein Damoklesschwert hängt das so über der Bevölkerung. Jederzeit können wir das wieder abschalten. Mit einem Satz, die Abschaltung war keine Panne, sie war eine Probe und sie ist gelungen.
Aufgrund der verschärften Sicherheitslage in Osteuropa will Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius deutsche Soldaten in Litauen stationieren, um die NATO-Ostflanke gegen Russland zu schützen. Ein historisch interessanter Schritt, da die Bundeswehr erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg einen großen Kampfverband dauerhaft im Ausland stationiert. Die Brigade soll bis Ende 2027 auf rund 5000 Soldaten und Zivilpersonen anwachsen. Aber Pistorius hat ein Problem. Ihm fehlen die Freiwilligen, um das Vorhaben umzusetzen. Dr. Alexander Neu, stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft, analysierte in 1820 die gegenwärtige Lage in den baltischen Staaten.
Also natürlich spitzt sich die Lage im Ostseeraum insgesamt, aber auch zwischen Russland und dem Westen über die Ukraine zu. Wir sehen eine Dynamik seit 2014 mit dem, das sage ich ganz bewusst, mit dem Putsch in Kiew bis heute. Die Geschwindigkeit der Eskalationsstufen nimmt zu. Und sowohl die Litauenbrigade als auch der Mangel an Soldaten, die sich dort freiwillig für bereit erklären, als auch die Schließung der Grenzen, all das sind einzelne Puzzlesteine in einem Gesamtbild, was man als ganz gefährliche Eskalation wahrnehmen kann und beschreiben muss.
Litauen will seine Verfassung ändern, um auf eigenem Boden Atomwaffen stationieren zu können. Das ist bisher verboten. Wie ist das zu interpretieren?
Als nächstes ist Litauen 1992 auch dem Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen beigetreten. Gab es eigentlich nicht. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, möchte Litauen über eigene Atomwaffen verfügen oder möchte Litauen von den Amerikanern Atomwaffen haben, sozusagen die nukleare Teilhabe, die auch in Deutschland oder Italien praktiziert wird. Dazu habe ich noch keine konkreteren Aussagen gehört. Erstmal nur, dass man die Verfassung geändert hat oder ändern möchte und ich selbst erachte das auch als einen weiteren Schritt in Eskalation, denn die Russische Föderation wird mit Sicherheit nicht akzeptieren, dass Atomwaffen direkt vor der Haustür stationiert werden, sei es eigene Atomwaffen, wozu Litauen wahrscheinlich finanziell in der Lage sein wird, seien es durch die Amerikaner abgelegte Atomwaffen, die dann der Verfügungsgewalt aber der USA nach wie vor unterliegen.
Wie ist der aktuelle Verkehr zwischen Russland und den baltischen Staaten?
Mit Blick auf das Baltikum, sprich Estland, Litauen und auch Lettland, aber in dem Fall jetzt Lettland und Estland, ist auch dort der Verkehr zunehmend erschwert worden. Und auch hier sehen wir allgemein das Bild einer schrittweisen Eskalation, angefangen von 2014. Und ich sehe von keiner Seite, weder von russischer noch von westlicher Seite, in dem Fall auch der baltischen Staaten, irgendeinen Schritt der Entspannung, der Deeskalation. Das gibt mir sehr zu denken, dass wir immer schneller in diesen Strudel der Eskalation hineingeraten, an dessen Ende eben der große Krieg für Europa stehen könnte. Was mich aber doch sehr bedrückt hat, war die Stille an der Straße zu Kaliningrad, der Region, der russischen Region Kaliningrad. Dort war praktisch kein Verkehr, es waren die Autos, konnte man eine Hand zählen, die dort standen. Es war ein Land oder eine Region in Polen, die verkehrstechnisch gewissermaßen tot gewesen ist. Und das fand ich schon ein sehr bedrückendes Gefühl.
Was hat es mit der sogenannten Schattenflotte auf sich?
Die Schattenflotte sollte mit Vorsicht genutzt werden. Es gibt den Begriff Schattenflotte im Völkerrecht überhaupt nicht. Das ist kein rechtlicher Begriff, keine rechtliche Kategorie. Die EU hat Sanktionen gegen russische Schiffe verhängt, unilaterale Sanktionen am UN-Sicherheitsrat vorbei, sind also Sanktionen, die überhaupt keine völkerrechtliche Bedeutung haben und somit gibt es auch völkerrechtlich keine Schattenflotte. Ich bin immer wieder erstaunt, dass unsere Medien Schattenflotte im Griff verwenden, ohne sogenannte oder ohne Anführungsstriche, das heißt übernehmen schon das Vokabular. Diese sogenannte Schattenflotte fährt tatsächlich ohne westliche Versicherungen. Liegt aber auch daran, dass die Versicherungen in London sich weigern, entsprechende Versicherungspolicen mit Russland über diese Flotte zu vereinbaren. Also fahren sie ohne westliche Versicherung, weil die Russen da andere Möglichkeiten gefunden haben, ihre Schiffe zu versichern, ist mir noch nicht klar. Fakt ist aber, dass der Begriff Schattenflotte selbst Nonsens ist und dass weder Russland noch irgendwelche anderen Drittstaaten an diese Sanktionen gebunden sind. Also Russland muss nicht in irgendeiner Weise den EU-Sanktionen unterwerfen. Und was natürlich schwierig ist, sind diese Sekundärsanktionen gegen Staaten, die mit Russland noch Handel treiben, dass dagegen die Europäische Union auch Sanktionen verhängen kann. Das war das 19. Sanktionspaket vor einigen Monaten. Da bewegen wir uns in einem Bereich, der schon an Völkerrechtswidrigkeit innen grenzt. Das heißt, die EU bewegt sich ja selber nicht auf völkerrechtlich sauberem Grund mehr.
Vom 7. bis 8. Juli fand in Ankara der 36. NATO-Gipfel statt. Dabei ging es auch und vor allem um die militärische Unterstützung der Ukraine gegen Russland, ebenso wie um den Ausbau der Verteidigungs- und Rüstungsindustrie. Für 2026 und 2027 haben die NATO-Staaten der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von jeweils 70 Milliarden Euro zugesagt. Über einen möglichen Strategiewechsel auf beiden Seiten informierte Thomas Fassbender, Journalist bei der Berliner Zeitung und der Ostdeutschen Allgemeinen. Wie geht Russland aktuell vor?
Na, Russland weicht offensichtlich nicht von der Strategie ab, mit Druck und noch mehr Druck und auch Zerstörung die Ukrainer letzten Endes mürbe zu schießen. Inwieweit das aussichtsreich ist, steht in Frage. Aber wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen, dass nach den letzten Wochen und Monaten zunehmender und auch erfolgreicher Angriff und Zerstörungen seitens ukrainischer Drohnen im russischen Hinterland der Druck auf den Kreml wächst und auch die eigene Bevölkerung, die eigene Elite, das eigene Militär irgendwelche erfolgreichen Gegenaktionen, Gegenschläge erhofft. Und da glaube ich, ist im Fächer des Möglichen diese wachsenden Drohnen- und Bombenangriffe, Raketenangriffe auf Kiew nur eine von mehreren Optionen. Ich glaube, die Russen drehen jetzt einfach auf im Sinne von jetzt erst recht. Das ist nur noch halb rational, aber nachdem Russland so viele Möglichkeiten letzten Endes bewusst ausgelassen hat, nicht wahrgenommen hat, in irgendeiner Weise in sinnvolle Verhandlungen auszusteigen, ist auch mein Eindruck, dass Russland weiter auf Sieg in Gestalt von Zermürbung setzt. Und die Gefahr, die damit zusammenhängt, ist, wenn Russland mit diesem Kurs nicht weiterkommt, könnte es eben zu dem kommen, was ich eben mit Optionen meinte. Und das reicht letzten Endes von Angriffen auf NATO-Gebiet, hybride oder weniger hybrider Art, bis hin zum Einsatz von Nuklearwaffen, der nie ganz auszuschließen ist.
Wie steht es um die Haltung der USA?
Die USA wissen letzten Endes, dass von all diesen Ausgaben sie selbst profitieren. Und Trump ist doch deutlich von seiner geradezu Russland nahen Linie, die er noch vor anderthalb Jahren verfolgt hat, abgewichen. Vor knapp einem Jahr war das Treffen in Alaska. Das war aus meiner Sicht Putins letzte Chance, auf der Welle so einer russisch-amerikanischen Entente letzten Endes zu reiten und zu einer Lösung zu kommen, bei der die Europäer hintangestanden hätten und auch die Ukrainer letzten Endes. Das hat Putin nicht wahrgenommen. Jetzt müssen die Russen die Suppe auslöffeln, in welcher Form auch immer. Denn es wird nicht angenehmer für sie, weder an der Front noch im Hinterland. Aber natürlich, Russland ist ein großes Land mit endlosen Ressourcen und hat schon in der Vergangenheit in Kriegen immer wieder gezeigt, welche Ressourcen es am Ende dann mobilisieren kann. Also man darf das Land nie unterschätzen. Ich glaube, dass Donald Trump da inzwischen sehr pragmatisch rangeht und vor allem sagt, er sieht sich ja immer noch als Friedensmacher. Er sieht sich als derjenige, der jetzt im Iran einen siegreichen Frieden herbeigeführt hat. Und ich glaube schon, dass er auch enttäuscht ist von der ausbleibenden Verhandlungsbereitschaft der Russen. Er hat ihn ja im Prinzip eben, wie gesagt, in Alaska, einen Frieden, der weitgehend auch in Russlands Interesse gewesen wäre, auf dem Silbertablett angeboten. Das hat Russland abgelehnt. Ich denke, dass er jetzt Putin ganz klar mitteilen wird, Putin, entweder du machst Frieden oder wir unterstützen die Ukrainer, in Klammern mit europäischem Geld, bis du nicht mehr magst.
Wie ist die Lage insgesamt?
Es ist sehr schwierig zu sagen, weil wir auch meines Erachtens keine wirklich objektive Medienberichterstattung haben in Deutschland. Ich würde es mal verkürzt so sagen, ukrainische Erfolge werden überzeichnet, russische Erfolge werden unterzeichnet. Was nicht sagen soll, dass es keine ukrainischen Erfolge gibt, die gibt es natürlich. Aber es gibt auch russische, die Lage zum Beispiel in der umkämpften Stadt Konstantinowka ist ganz offen unübersichtlich. Gehört die Stadt einer der beiden Seiten? Gehört sie keiner der beiden Seiten? Die Russen zeichnen das schön. Der Westen zeichnet das meines Erachtens auch schön für die jeweilige Seite. Also wir haben auch keine hundertprozentig zutreffenden Informationen. Was sicherlich richtig ist, ist, dass die Ukraine mit ihren Angriffen und mit ihrer Drohnentechnologie sehr große Fortschritte gemacht hat und mittlerweile in der Lage ist, ja einen Gutteil des russischen Raffineriepotenzials auszuschalten. Und das sieht man daran, dass inzwischen ja auch in Moskau die 20-Liter-Begrenzung pro Tank-Aktion greift. Ja, das sind eben nur noch 20 Liter. Dadurch entstehen Staus an den Tankstellen und perspektivisch ist auch mit echten Benzin- und Gasdefiziten zu rechnen. Jedenfalls sind die nicht auszuschließen.
Am 1. Januar 2006 trat in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft. Seitdem gilt grundsätzlich, jede Person kann Informationen von Bundesbehörden verlangen, ohne ein besonderes Interesse nachweisen zu müssen. Die Ziele des Gesetzes waren mehr Transparenz, demokratische Kontrolle und Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns. Doch nun will die Bundesregierung das Gesetz durch einen politischen Beschluss des Koalitionsausschusses stark einschränken. So sollen künftig nur noch natürliche Personen mit berechtigtem Interesse auf wichtige Informationen zugreifen können. Kritiker halten dieses Vorhaben für eine besorgniserregende Erschwerung der Informationsbeschaffung. Welche Folgen die Aufweichung des EFG haben könnte, erläuterte der Journalist und Chef von Tichys Einblick, Roland Tichy.
Das Informationsfreiheitsgesetz hat eine ganze Reihe höchst zentraler Geschichten ermöglicht. Das erste ist die Veröffentlichung der RKI-Protokolle. Also überhaupt ein Blick in die Black Box dessen, wie diese Bundesregierung oder die früheren Bundesregierungen dieses Land in diese schwere Krise geführt haben. Die Jens Spahn-Maskenaffäre, an der wir eben auch massiv beteiligt waren, die Aufdeckung von Millionengeschäften zwischen Freunden, Spätzeln und Parteifreunden, die bis heute noch zu keiner Strafe bei Spahn, aber zur Verurteilung zum Beispiel von Frau Tandler geführt haben, wäre ohne dieses Informationsfreiheitsgesetz nicht möglich gewesen. Die PKM-Maut, also jenes Vorhaben des früheren Verkehrsministers, auch das ist erst aufgedeckt worden, also diese Fehlzahlungen, diese Fehlschaltungen, dieses Versagen und all diese wirklich wichtigen Affären würden in Zukunft nicht mehr öffentlich werden. Und das nennt man dann Modernisierung, weil die Bundesregierung versucht, den Vorhang zuzuziehen und das Publikum im Unklaren zu lassen über das, was sie da hinter dem Vorhang zaubert und letztlich das Publikum damit belastet. In der aktuellen Fassung dieses Koalitionsbeschlusses heißt es ja auch so schön, das Gesetz soll weiterentwickelt und den aktuellen Herausforderungen angepasst werden. Da denkt man sich, ja, was machen wir jetzt? Machen wir das jetzt digital oder wie geht das? Und dann, wenn man sich die Regelungen anschaut, findet man folgende Einschränkungen. Es geht nur um Einschränkungen. Zukünftig dürfen dieses Gesetz nur Einzelpersonen nutzen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Nur Einzelpersonen, das heißt nicht mehr Vereine, nicht mehr Redaktionen, nicht mehr Verbände, nicht mehr NGOs, die ja auch ein Interesse haben und die natürlich auch die Sachkompetenz haben und das Wissen haben, um überhaupt solche Fragen formulieren zu können. Und diese Einzelpersonen, die müssen dann noch ihr berechtigtes Interesse nachweisen. Das heißt, es muss sie selbst unmittelbar betreffen und sie müssen berechtigt sein, hier ein Interesse anzumelden. Da merkt man sofort, worum es geht. Es geht darum, die Frager zu entmutigen. Die Frager sollen nicht mehr fragen, sondern die Frager sollen erst einmal irgendetwas nachweisen, was man dann auf den Amtsweg schieben kann, was man dann auf die lange Bank schiebt, was man dann zurückweist, was man dann wiederum vor Gericht verfahren lässt. Und dann weiß man natürlich, sind Einzelpersonen auch wirtschaftlich gar nicht mehr in der Lage, die Kosten, die ihnen dabei zukünftig auch aufgebrummt werden sollen, zu tragen. Und dann, was das Allerbeste ist in diesem neuen tollen Gesetz mit seinem Mehrwert, die Namen der Verantwortlichen in diesem Vorgang werden geschwärzt. Und daran sieht man eigentlich, worum es geht. Es soll eben, ich sag's mal stichwortartig, Jens Spahn nicht mehr auftauchen. Es sollen verantwortliche Beamte nicht mehr auftauchen. Es sollen genau die nicht mehr auftauchen, von denen man eigentlich Rechenschaft verlangen kann. Nochmal, dieses Informationsgesetz ist kein Gesetz, das irgendjemanden vorführt, sondern ist ein Gesetz, das Regierungshandeln transparent macht. Und wir stehen wie in einem Kino und plötzlich sehen wir die Leinwand nicht mehr, weil eine schwarze Bretterwand davor geschoben wird. Das ist dann der Mehrwert, den Friedrich Merz und Lars Klingbeil und ihre ganze Kabinettsnummer sich unter Mehrwert für den Bürger vorstellen. Sie wollen sich abschotten. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Das ist keine Verbesserung irgendeines Vorganges, sondern es ist der Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Man versucht, sich davon zu schwindeln, indem man dem Bürger die Informationen vorenthält. Und man muss ja auch wissen, dass auch die Möglichkeit der parlamentarischen Kontrolle ohnehin parallel dazu eingeschränkt werden soll, indem die Antworten, die man dann gibt, auch immer kärger, immer knapper und immer kürzer werden, dann immer Putin vorschiebt oder sonst irgendwann so ein sogenanntes Argument, einfach weil man den Staat in eine Hochsicherheitszone verwandeln wird, der über den Bürgern schwebt und von den Bürgern nicht mehr kontrolliert werden kann. Das ist ein Rückschritt in einen autoritären Staat.
Ende März 2025 wurde die Abgeordnete der Nationalversammlung und Vorsitzende des Rassemblement National, Marine Le Pen, wegen Veruntreuung von Geldern des Europäischen Parlaments vom Pariser Berufungsgericht zu 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Trotz dieser Verurteilung kann und wird sie an den Präsidentschaftswahlen 2027 teilnehmen. Welche Konsequenzen das für Frankreich und die Präsidentschaftswahl haben könnte, erläuterte der Politikwissenschaftler Professor Robert Kopp.
Die Richter wollten die Wähler nicht daran hindern, Marine Le Pen ihr Vertrauen auszusprechen und wollten Marine Le Pen nicht daran hindern, Kandidatin zu sein. Also die Freiheit zu kandidieren und die freie Wahl hat in der Urteilsfindung eine große Rolle gespielt. Der Rest ist nicht mehr eine juristische Angelegenheit, sondern natürlich eine politische. Frau Le Pen hat vor ein paar Tagen erklärt, mit einer Fußfessel würde sie nicht antreten. Nun kann sie mit einer Fußfessel antreten und sie kann sogar darauf hoffen, dass die Zeit, während der sie die Fußfessel tragen wird, nicht ein Jahr beträgt, sondern verkürzt wird. Diese Straferleichterungen sind in Frankreich gang und gäbe. Sodass also die letzten Tage oder die letzten Wochen des Wahlkampfes ohne Fußfessel ausgetragen werden könnten. Marine Le Pen hat allerdings seit langem einen Plan B vorbereitet, der nun nicht zum Tragen kommt. Ihr Zögling Jean Bardella hat sich darauf eingestellt, an ihrer Stelle anzutreten, falls sie dies selber nicht tun würde. Für Marine Le Pen ist es der 4. Anlauf für eine Präsidentschaftswahl. Sie hat ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und es ist vermutlich ihr letzter Kampf, den sie noch führen kann und führen will.
Wer ist Jordan Bardella, der politische Zögling von Marine Le Pen?
Der Mann ist ein großen Teil unbeschriebenes Blatt. Er ist erst 30. Er hat nie ein Ministeramt bekleidet. Er war nie Bürgermeister einer mittelgroßen oder einer größeren Stadt. Er war Abgeordneter im Europaparlament. Er hat als Parteivorsitzender den Wahlkampf für die Europawahlen geführt, gut geführt, mit Erfolg geführt. Er hat ebenfalls als Parteivorsitzenden den Wahlkampf für die Parlamentswahlen in Frankreich geführt, mit etwas weniger großem Erfolg. Aber was er eigentlich wirklich kann, weiß man nicht. Und das ist mit 30 natürlich auch noch schwer zu sagen. Seinen Äußerungen ist zu entnehmen, dass er etwas wirtschaftsfreundlicher ist als Marine Le Pen, dass er in Sachen der viel umstrittenen und aufgeschobenen Rentenreform in Frankreich weniger starr ist als seine Ziehmutter, die an einem Rentenalter von 60 Jahren festhalten will. Er will kein festes Rentenalter, sondern will mit Beitragsjahren operieren. Aber sonst kann man eigentlich die beiden nicht auseinander dividieren. Sie waren immer darauf bedacht, als ein Paar, ein einiges Paar aufzutreten. Wenn es nicht Marine Le Pen sein sollte, dann sollte es Bardella sein. Wenn es Marine Le Pen ist, dann soll Bardella Premierminister werden. Alle diese Rechtsparteien haben eine andere Geschichte und eine andere Verwurzelung. In Deutschland spielt natürlich die Geschichte des geteilten Deutschlands eine große Rolle. In Italien spielt die Geschichte des Faschismus eine große Rolle. In Frankreich spielt die Rolle des Algerienkriegs mit und noch weiter zurück sogar die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Wählerschaft des Rassemblement National, die Wählerschaft, das sind zu einem guten Teil die ehemaligen Wähler der französischen Kommunistischen Partei. Man darf nicht vergessen, dass die Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg und über lange Jahre ein Viertel der Wählerschaft gestellt haben. Die Linke hat dann die Arbeiterschaft ohne Wortspiel links liegen gelassen und sich auf andere Probleme konzentriert. Und diese verwaiste Wählerschaft der ehemaligen Kommunisten, die findet man jetzt beim Rassemblement National. Das findet man nicht in der gleichen Weise in Italien oder in Deutschland.
Im Juni beschlossen die USA und der Iran ein Rahmenabkommen, das die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus ermöglichen sollte. Davon versprechen sich beide Seiten eine Stabilisierung der Lage. Zwar ist die Schifffahrt aktuell wieder möglich, ob sie jedoch dauerhaft gesichert ist, bleibt fraglich. Darüber sprachen wir mit dem Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle.
Die Lage hat sich gegenüber dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung deutlich entspannt, das ist so. Das sieht man auch an den Zahlen. Fragil trifft ins Volle, weil sich niemand festlegt, wie es erstens tatsächlich ausschaut, wie ruhig es ist und auch wann Auseinandersetzungen und damit auch Behinderungen oder sogar Sperrungen der Durchfahrt wieder möglich sind. Ganz konkret heißt es, wir liegen momentan so etwa bei 40 bis 50 Schiffsdurchfahrten pro Tag. Gerade jüngst in den letzten Tagen hat die US-Marine Handelsschiffe eskortiert. Das waren 80 Schiffe in 72 Stunden. Und das muss man jetzt beziehen auf das normale Verkehrsaufkommen in der Straße von Hormuz. Und da sind im Durchschnitt pro Tag 140 Schiffe. Also wir sind weit, weit weg von Normalität. Aber man liest allenfalls noch vereinzelt von kriegerischen Angriffen auf Handelsschiffe. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass es besser kalkulierbar geworden ist. Das Sicherheitsrisiko wird als erheblich eingeschätzt. Erstens mal sind die Reedereien gezwungen, sich an Wasserstraßen zu halten, die der Iran vorgibt. Die ändern sich ja auch teilweise täglich. Zweitens kann man daraus ablesen, dass automatische Ortungssysteme abgeschaltet werden, die Schiffe insbesondere dann nachts fahren, rein aus Sicherheitsgründen. Also das empfundene Risiko ist doch noch erheblich. Drittens, da sollte man nicht vergessen, hat sich die Lage in einer Hinsicht überhaupt nicht normalisiert. Es warten noch immer über 1100 Schiffe in der Region auf Durchfahrt. Das heißt, wir haben einen massiven Rückstau. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn täglich 40 bis 50 Schiffe durchfahren statt 140, wie viele Wochen, Monate es dauern wird, bis dieser Rückstau je abgearbeitet sein kann. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr aufflammen. Von Abbau ist momentan keine Rede. Es gibt auch keine Signale für die Schiffsmannschaften. wann dieser Horror für die zu Ende ist, das darf man auch nicht vergessen. Da sind Menschen auf den Schiffen und die warten und warten und warten auf stehenden Schiffen und das wochenlang. Das sind alles Indizien, aus denen man ableiten kann, dass es fragil ist, aber dass sich überhaupt keine Normalität eingestellt hat in den letzten Wochen. Für die Reedereien spielen die Kosten und natürlich auch die Kostenrisiken eine große Rolle. Die Kosten haben sich schon massiv erhöht, eben durch das Stehen der Schiffe. Die Mannschaften müssen weiter bezahlt werden, aber auch durch sogenannte Kriegsversicherungsprämien. Das heißt, jedes Schiff muss ja versichert werden und die Versicherungsunternehmen haben die Prämien massiv nach oben gezogen. Das ist die sogenannte Hormuz-Premium, so nennt man das. Also ein Premiumzuschlag bei der Versicherung, weil auch die Versicherungen das Risiko als deutlich höher einschätzen im Vergleich zum Normalfall. Es gibt noch weitere Maßnahmen, die aber auch die Kosten treiben, beispielsweise die Umleitung über das Kap der Guten Hoffnung, also am Süden Afrikas vorbei. Das sind gigantische Umwege von Tausenden von Kilometern. Das heißt, die Reedereien haben es momentan überhaupt nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, ob sie da weiterhin fahren. Sie haben natürlich auch Verträge, die sie verpflichten, welche Routen sie fahren und welche Kosten auf sie zukommen. Und das Ganze bildet sich dann natürlich am Schluss in den Seefrachten ab, die diejenigen bezahlen müssen, die die Reedereien beauftragen. Also die offizielle Lesart für die Schweiz, das wird für Deutschland nicht groß anders sein, Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, heißt, die Versorgung ist für den Juli gesichert. Und dann noch aber unter der Voraussetzung, dass die zurzeit bestätigten Mengen an Rohöl auch tatsächlich geliefert werden. Also man lässt sich da schon so eine Hintertür offen. Und für den August nehmen sie noch überhaupt keine Prognose in den Mund. In Deutschland habe ich auch eine Zahl gefunden, da wurden die nationalen Ölreserven erheblich abgebaut, um die Preise zu stabilisieren. Die Bestände für die strategische Grundreserve allerdings, die sind dann für echte Notfälle da, die sind offensichtlich noch nicht angetastet worden.
Die Massenzustromrichtlinie der EU sah bislang einen kollektiven, sofort wirksamen Schutz für bestimmte Gruppen von Vertriebenen vor. Dieser Schutz galt auch für alle Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach dem 24. Februar 2022 nach Europa kamen. Laut einem Vorschlag der EU-Kommission soll dieser Schutzstatus nun für neu eingereiste Männer aus der Ukraine eingeschränkt werden. Vorgesehen ist demnach, dass Personen, die nach ukrainischem Recht wegen ihrer militärischen Verpflichtung nicht ausreisen dürfen, künftig keinen automatischen Schutzstatus mehr erhalten sollen. Die ukrainische Regierung hat die EU um eine solche Anpassung gebeten, damit Männer im wehrfähigen Alter nicht dauerhaft über den Schutzmechanismus ausreisen können. Mit der BSW-Europaabgeordneten Ruth Firmenich erörterten wir die Streitpunkte. Welche Folgen hätte die Umsetzung dieses Vorschlages?
Es würde ein zentrales Grundrecht in Mitleidenschaft gezogen, nämlich das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das in der Ukraine schon gestrichen ist. Und das würde bedeuten, dass diejenigen, die sich dem Zwang, in diesem Krieg zu partizipieren, entziehen wollen mit einer Ausreise nach Deutschland, jetzt hier zurückgeschickt werden an die Front. Natürlich hat die Ukraine ein großes Interesse daran, so viele Menschen wie möglich zum Militärdienst zu rekrutieren. Die Begeisterung ist nicht bei allen so groß, wie es staatlich vorgegeben ist. Und diejenigen, die sich diesem Krieg entziehen wollten, die ausgereist sind, sind dies natürlich nicht mit voller Begeisterung der Regierung, sondern sind halt jetzt mit der aktuellen Situation in einer Lage, wo sie real gar nicht mehr ausreisen dürfen. Im Prinzip ist es ja so, dass jeder, der aus der Ukraine kommt, nicht das übliche Asylverfahren durchlaufen muss. Jetzt macht man sich quasi die Gesetzgebung der Ukraine zu eigen und exekutiert das, was in der Ukraine beschlossen ist, dass halt Männer zwischen 23 und 60 zum Militärdienst verpflichtet werden. Das bedeutet, dass es de facto für männliche Einreisende aus der Ukraine keine Möglichkeit mehr gibt, überhaupt die Ukraine zu verlassen und nach Deutschland zu kommen oder in ein EU-Land, um dort Schutz vor diesem Krieg zu bekommen. Was die EU macht, ist, das durchzuexerzieren, was die Ukraine in Kiew beschließt. In der EU gibt es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Und wenn es in der Ukraine außer Kraft gesetzt wird, kann es trotzdem nicht sein, dass wir umsetzen, was in der Ukraine beschlossen worden ist. Ich finde, Aufgabe der EU wäre, alles dafür zu tun, dass dieser Krieg aufhört und nicht, dass er verlängert wird. Und das bezieht sich auf alle Ebenen. Das bezieht sich auf die Finanzierung des Krieges. Das bezieht sich natürlich auch darauf, dass man nicht weiter Waffen liefern sollte und dass man auf gar keinen Fall, ich finde, das ist menschenverachtend, wenn man quasi diejenigen, die sich einem Krieg entziehen wollen, wenn man diese zurückliefert, damit sie einen sicheren Tod an der Front sterben. Ich glaube, dass wenn eine Regelung derart verändert wird, dass der Schutz, der bis jetzt gewährt worden ist, komplett entfällt, dann kann sich jeder die Karten legen, dass mit einem persönlichen Asylantrag wahrscheinlich nicht große Hoffnung besteht, dass dieser positiv beschieden wird, weil sonst hätte man ja diese Regelung gar nicht verändern müssen, die aktuell existiert. Und ich glaube, das bedeutet einfach, dass die EU als Zufluchtsort für Kriegsdienstverweigerer, für Leute, die sich diesem brutalen, furchtbaren Krieg und sinnlosen Krieg entziehen wollen, wegfällt. Das heißt, die Möglichkeiten, in der EU Zuflucht zu suchen für Männer aus der Ukraine, ist zukünftig nicht mehr gegeben. Und das wird Konsequenzen haben für jeden, der sich überlegt, wo er noch eine Möglichkeit hat, sich vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Und natürlich wird man dann eher nicht mehr in die EU gehen, sondern wahrscheinlich dann wird der Zustrom nach Russland zunehmen, um vor der Rekrutierung der Ukraine gesichert zu sein oder in andere Länder.
Zwei Tage lang versammelten sich NATO-Partner im türkischen Ankara zum Gipfel. Harald Kujat, General-AD der deutschen Luftwaffe, analysierte das Zusammentreffen und den Zustand des Bündnisses.
Es ist schon so, dass die Allianz sich in einer Zerreißprobe befindet. Aber die Amerikaner sind nicht Mitglieder der Allianz, haben auch keine Truppen in Europa stationiert, weil sie die Europäer besonders lieben, sondern weil sie Interessen haben. Und solange diese Interessen bestehen, werden sie auch in der NATO bleiben. Ich habe also keine Bedenken, dass sich da in nächster Zeit irgendetwas ändert. Ich bin schon der Meinung, dass die Europäer mehr für ihre eigene Verteidigung leisten müssen, also den europäischen Pfeiler in der Allianz stärken. Ich gehe ja sogar so weit, schon seit Jahren, dass ich davon spreche, die Europäer müssen den Willen und die Kraft aufbringen zur Selbstbehauptung, und zwar politisch, wirtschaftlich, technologisch und zum Teil ja auch militärisch. Auf diesem Weg befinden wir uns. Und das hat sehr viel zu tun mit der geopolitischen Entwicklung und insbesondere natürlich damit zu tun, dass auf dem europäischen Kontinent ein Krieg stattfindet. Insofern ist diese Richtung, die hier eingeschlagen wird, richtig. Es bedeutet aber nicht, dass wir dann auf den Beitrag der Vereinigten Staaten zur gemeinsamen Bündnisverteidigung verzichten könnten. Wir müssen alles tun, damit die Amerikaner bei der Stange bleiben.
Wozu die überall sichtbare Aufrüstung? Geht es tatsächlich um militärische Souveränität oder eher darum, die Rüstungsindustrie zu füttern?
Hier gibt es zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen der Vereinigten Staaten und der Europäer. Die Vereinigten Staaten sehen dieses Ganze als das Aufblähen der Rüstungsindustrie. Den Kauf insbesondere von amerikanischen Waffen sehen sie in erster Linie als ein Geschäftsmodell. Und das hängt eben auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Die Amerikaner haben ihre Unterstützung weitgehend reduziert. Die Europäer haben die finanziellen und materiellen Lasten übernommen und das bedeutet eben auch, dass hier mehr investiert werden muss und vor allen Dingen, das wird auch in der Gipfelerklärung betont, eine engere Zusammenarbeit stattfinden muss. Die Europäer begründen das in erster Linie mit der Bedrohungsperzeption. Russland könnte 2029, einige sagen sogar früher, in der Lage sein, die NATO oder Westeuropa anzugreifen. Die Amerikaner, wie gesagt, sehen das als Geschäftsmodell. Die amerikanische Bedrohungsperzeption ist eine andere. In allen Bedrohungsanalysen der vergangenen Jahre und auch der diesjährigen der Vereinigten Staaten heißt es, dass Russland weder über die Fähigkeit verfügt, noch die Absicht hat, einen solchen Angriff zu starten. Also hier geht die Bewertung auseinander. Am Ende, und das ist ja offensichtlich entscheidend, in diesem kurzen Kommuniqué findet man den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der bedeutet, wir investieren und wir kaufen in den Vereinigten Staaten, jedenfalls soweit die Europäer betroffen sind.
Trägt die Ukraine tatsächlich zur transatlantischen Sicherheit bei?
Das ist völliger Unsinn. Die Ukraine trägt überhaupt nichts zur nordatlantischen Sicherheit bei. Im Gegenteil. Die Ukraine hat über Jahre, seit Beginn des Krieges, immer wieder versucht, diesen Krieg in der Ukraine zu einem Krieg um die Ukraine auf ganz Europa auszuweiten. Da gibt es also ganz konkrete Beispiele. Da sind einmal die Angriffe auf das interkontinentalstrategische Frühwarnsystem Russlands, auf die strategische Bomberflotte Russlands. Da ist der Versuch gewesen, immer von ihrem Kurs abgewichene Raketen, zum Beispiel ukrainische Patriot-Raketen, als russische Angriffsraketen zu deklarieren. Das ist ein Risiko, das hier geschaffen wird, und zwar ganz bewusst geschaffen wird, weil eben auf dem Gefechtsfeld die Lage für die Ukraine desaströs ist. Sie nun versucht, sozusagen als Rettungsanker den Krieg auszuweiten auf ganz Europa. Nicht Sicherheit verbreitet die Ukraine in Europa, sondern Unsicherheit. Es ist schon so, dass diese Gipfelerklärung ja sehr kurz ist. Es ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen konnte. Und die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist einer der Punkte, auf denen man sich offensichtlich nicht einigen konnte. Denn die Vereinigten Staaten haben ganz präzise, ganz akkurat erklärt, dass ein Beitritt der Ukraine zur NATO nicht in Frage kommt. Aber für einen Beitritt ist eben nicht nur der Wunsch des Beitrittskandidaten entscheidend, sondern der einzelne Staat, ein europäischer Staat, der den Beitritt anstrebt, muss von allen Mitgliedstaaten im Konsens dazu eingeladen werden. Die Amerikaner sind expressis verbis aus diesem Konsens ausgetreten. Und es gibt auch andere europäische Staaten, die dies nicht für richtig halten. Die Ukraine ist weder von ihrer Konstitution überhaupt nicht im Einklang mit dem Wertekanon der NATO.
Seit Jahren fordert die Ukraine mehr Waffen und Raketen. Beim NATO-Gipfel in Ankara hat Donald Trump nun angekündigt, Kiew die Produktion eigener Patriot-Abfangraketen zu ermöglichen. Der Schweizer Journalist Alexander Peske berichtete über die Lage der Menschen in der Ukraine und den Rüstungswettlauf mit Russland. Wie geht es den Menschen der Ukraine zurzeit?
Es geht den Menschen schlecht in dieser Flucht der Nachrichten. Ja, über Gefechte, über Treffen von Gebäuden oder Industrie vergessen wir, dass in Kiew, in Dnipropetrovsk, Saporizhia und vielen weiteren Städten ganz normales Leben weitergeht. Die Leute gehen zur Arbeit, es gibt Senioren, es gibt Kinder und der Krieg dauert schon das fünfte Jahr und die Leute, die da geblieben sind, die ertragen all diese negative Seiten eines Krieges, wo mittels ballistischer Rakete oder Marschflugkörper innerhalb Sekunden alles im Leben einen einzelnen Menschen verändern kann. Es hat sich so eingependelt, dass diese Angriffe nachts stattfinden und da machen sich viele Leute auf den Weg in die U-Bahn-Stationen abends. Die verbringen dort die ganze Nächte, da auch in den letzten Wochen diese Luftangriffe seitens Russland auf Kiew und andere große Städte in der Ukraine ganze Nacht andauern, von früher Abend bis in die Morgenstunden. Das heißt, die Menschen haben nicht mehr die Kraft oder die Lust, mehrmals in der Nacht da aufzuspringen und ja, runterzurennen und sich da zu verstecken. Das heißt, die Leute haben ihr Leben komplett umgekrempelt. Die in der Kiew bleiben und um ihr Leben fürchten, die gehen gleich nachts vielleicht mit dem Buch, mit dem Tee und ein paar Sandwiches gleich in diese Shelters, in diese Bombenkeller. Es gibt Leute, die es aufgegeben haben und bleiben in ihren Wohnungen in der Hoffnung, dass sie es nicht trifft. Wir müssen auch uns bewusst sein, dass Herr Zelensky und seine Mannschaft an der Macht, das sind Filmemacher. Das heißt, sie produzieren ganz gezielt das Bild, das sie uns verkaufen. Die Russen, die beschießen Kiew oder weitere Städte mit Dutzenden Raketen, Marschflugkörper und Drohnen. Sie zielen schon auf militärisch relevante Ziele. Das Bild, was wir übers Fernsehen oder über soziale Netzwerke übermittelt bekommen, zeigt uns aber ausschließlich Wohnblöcke oder sonstige soziale Einrichtungen. Auf der Halbinsel Krim, da lebt man auch also mehrere Stunden am Stück ohne Stromversorgung. Und wir da im sicheren Westen uns nicht vorstellen können, was heißt das also mehrere Stunden am Stück ohne Strom zu leben. Das heißt also, unsere Kühlschränke funktionieren nicht, Internet und all das, Fahrstühle in Hochhäusern. Also ich habe gerade gestern ausgetauscht mit einer Bekannten, die hat jetzt einen Monat auf Krim verbracht und erzählt von dem Leben, das gar keine Qualität hat. Auch andere Regionen wie Belgorod, wie Bryansk, wie Kursk werden von hunderten ukrainischen Drohnen getroffen und das ganze normale Leben gestört. Hingegen in Moskau und in Petersburg erlebt man eigentlich wie gewohnt. Moskau ist umringt von diesen Luftverteidigungssystemen mehrfach. Und vor allem nach diesen Treffen von vor 2 Wochen, wo Ölraffinerie getroffen war, hat man die Verteidigung des Großraums Moskaus noch mal verstärkt. Die Moskowiter oder Petersburger können ihr Leben ganz, ganz normal genießen. Sie hören im Radio oder lesen in den sozialen Netzwerken, irgendwo hat irgendetwas geknallt, aber es gibt keine Einschnitte in das normale Leben, mit wenigen diesen Ausnahmen, wo es manchmal zum Beispiel Benzin knapp wird. In Russland gibt es Unzufriedenheit, aber wissen Sie, es ist eine komplett andere Unzufriedenheit. Man findet, Putin sei zu nett mit Ukrainern und westlichen Anrainerstaaten. Zum Beispiel die Drohnen, die Petersburger Umland oder so oder Raffinerie getroffen haben, die flogen über Luftraum von Finnland oder Estland. Und viele Militärs oder ganz normale Bürger finden, das sei doch ein direkter Angriff via NATO-Staaten und man solle da eine ganz klare Haltung haben und zurückschlagen. Es ist für vielen, vielen Russen der Putin zu nett und zuvorkommend. Zum Beispiel, er lässt Regierungsviertel nicht bombardieren. Frau von der Leyen und all die westlichen Politiker betreiben einen Tourismus in den Kiew, wo sie mit diesen ernsthaften Mienen Bilder produzieren. Und viele Russen sagen, nee, also Wladimir Putin, das ist herzlich zu wenig. Du musst mehr und gezielter in Kiew bombardieren und diesen Reisetourismus zu beenden. Schaut, was die Amerikaner und Israelis in Iran gemacht haben. Sie haben dreifach die Staatsführung ausgeschaltet. Und in der Ukraine sehen wir nichts Vergleichbares. Das heißt, die Russen sind großteils dafür bereit, mehr zu ertragen, da Nägel mit Köpfen im Krieg zu machen.
Der Milliardär Peter Thiel war an PayPal, Facebook und Palantir beteiligt. Doch hinter dem Tech-Unternehmer steckt auch eine politische Gedankenwelt. 222 registrierte Teilnehmer sollten Anfang August nach Irland kommen. Versprochen wurde ihnen ein Nobelhotel, Retreats und Treffen mit spannenden Persönlichkeiten. Eingeladen hat die Firma Dialogue von Peter Thiel. Nachdem vertrauliche Unterlagen öffentlich wurden, ist das Treffen aber abgesagt worden. Der Internetunternehmer und Autor Leo Keller erklärte Thiels Kampf gegen den Antichristen und seine radikale Alternative zur Demokratie.
Man kann sagen, Peter Thiel versucht, ein neues Netzwerk von
konservativ Wissenden zusammenzubringen, wie das vor 80 Jahren von Hayek mit der Mont Pelerin Society gemacht hat. Er möchte die Leute auf eine radikale, umfassende Wirtschaftsgesellschaftsordnung einschwören und nutzt dazu das Angstbild des Antichristen. Und er lädt deswegen vor allem sehr konservative Leute ein aus den verschiedenen Gesellschaftsschichten. Das ist jetzt die dritte Veranstaltung, die er geplant hat. Und er wird das weiterführen. Man kann auch sagen, das ist so das dunkle Davos, das er für sich da organisiert. Das ist die reaktionär-konservative Elite. Viele davon sind auch in der Bilderberg-Konferenz aktiv. Da gehört der Peter Thiel auch zu den Organisatoren im Hintergrund. Ich denke, das ist kein Zufall, dass sich da vor allem, soweit wir wissen, sich Leute versammeln, die nicht primär heute im öffentlichen Scheinwerferlicht stehen, was nicht heißt, dass sie nicht sehr wichtig sind.
Wie politisch ist Peter Thiel?
Ich denke, er hat eine persönlich-politische Mission. Heute sagt er klar und deutlich, Demokratie und Freiheit verträgt sich nicht. Sein Ziel ist, die Demokratie zu ersetzen durch einen privaten Staat. Also von daher ist er sehr politisch. Er hat eigentlich wie eine neue politische Dimension eingeführt. Eigentlich geht es darum, den klassischen Staat zu zerschlagen und ihn zu ersetzen durch privat geführte Kleinstaatenunternehmen. Er hat eine sehr präzise Vorstellung von Antichrist. Der Antichrist ist für ihn der wohlmeinende Weltdiktator, der den Menschen Frieden und Sicherheit verspricht, ihnen aber die Freiheit dafür nimmt. Und er kann seine Macht entfalten, weil er sagt, der Weltuntergang droht, das Armageddon droht. Und Peter Thiel sagt, ja, das ist heute so. Wir sind sehr nahe vor einem Atomkrieg, vor einer weiteren Pandemie. Die KI-Superintelligenz könnte uns auslöschen, autonome Waffen könnten Krieg gegen uns führen, gesamte technische, zivilisatorische System kann zusammenbrechen. Wir sind heute vor dem möglichen Armageddon und der Antichrist droht. Deswegen müssen wir jetzt drastische Maßnahmen ergreifen und dafür ist quasi der Katechon zuständig. Das ist auch so eine biblische Kraft, quasi der Erretter, der Wegführer, der den Armageddon verhindert, aber auch der muss jetzt natürlich handeln und muss vieles auf die Seite legen, was uns lieb ist, wie Grundrechte, Datenschutz, Umweltschutz, Frauenrechte und ähnliche. Also das ist so seine Erzählung. Die Bedrohung der Welt, die ist real. Seine Überlegung ist, das führt dazu, dass der Staat wieder viel stärker wird. Also alles, was mit der Neoliberalisierung abgebaut werden konnte, wird wieder zurückgeholt. Das sehen wir ja an verschiedenen Orten, wird darüber diskutiert, dass wir eben jetzt nicht mehr frei sind zu entscheiden, ob wir etwas mehr oder weniger CO2 rauslassen wollen, sondern es gibt einen kategorischen Imperativ, das nicht mehr zu tun. Und diese Einschränkung seiner Unternehmerfreiheit, die fürchtet er und da geht es dann auch um die Frage der Steuern oder er ist ein maximaler Steuerhinterzieher und er fürchtet, dass das dann zu Ende ist, weil es eine große Weltregierung gibt, dann gibt es nicht verschiedene Staaten, wo man sich hinflüchten kann und von diesem für ihn apokalyptischen gesellschaftspolitischen Szenario will er flüchten und sagen, da müssen wir im Prinzip die Freiheit radikal eröffnen und das geht nur, indem wir den klassischen Staat abschaffen. Heute sind es 200 Länder, es müssen deutlich über 1000 Länder werden oder eben so Kleinsysteme, die dann aber so ähnlich wie in Argentinien heute quasi die neoliberale Freiheit auf die Spitze getrieben wird.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten Wochenrückblick gibt's am 18. Juli. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Mayer.